Herzlich willkommen in der neuen Folge Mental Stark mit Regina Horn-Kahler. Heute dreht sich alles um das Thema Selbstdisziplin. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, über den ich mich sehr freue. Kirsten Reska ist Diplom-Bewegungstherapeutin, Fitness- und Yogalehrerin, Buchautorin und Seminarleiterin mit Schwerpunkt Schlafcoaching und Ernährungsberatung. Und für mich persönlich eindeutig ein Mensch mit enorm viel Selbstdisziplin. Und genau das ist der Grund, warum ich Sie heute als Impulsgeber hier bei mir habe. Herzlich willkommen, Kirsten.
Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Ja, wir kamen ja auf die Idee zu dieser Folge, nachdem du mich als Gast zu dir eingeladen hast. Und wir hatten in deinem Podcast Runway Live über Stress und Stressbewältigung gesprochen. Und auch dabei ist ja Selbstdisziplin sehr häufig ein ganz ausschlaggebender Faktor.
Ich stehe zu, ja.
Ja, unabhängig aber davon, ob es um Leistungssteigerung oder dem Wunsch nach einer eigenen Verhaltensveränderung mit dem Ziel einer besseren mentalen Stärke geht, ich denke, da sind wir uns einig, ohne Selbstdisziplin geht es gar nicht. Und dass man etwas verändern möchte, ist oft unumstritten. Was man dafür tun muss, ist spätestens nach einem Coaching auch bekannt. Aber eine der häufigsten Fragen, die mich persönlich erreicht in den Coaching, ist die nach dem Wie. Also ich bekomme oft die Frage gestellt, wie komme ich in die Umsetzung? Und manchmal scheitern wir ja bereits ganz am Anfang. Kirsten, wie komme ich am besten vom guten Vorsatz in eine langfristig erfolgreiche Umsetzung?
Ich denke, dass es oftmals wirklich daran scheitert, dass die Menschen sich vielleicht schon ein Coaching gesucht haben, aber ihnen doch noch irgendwie ganz, ganz klar das Zielbild fehlt. So meine Erfahrung ist, dass sie da manchmal ein bisschen mehr Hilfe noch brauchen oder sagen wir mal nachbohren. Die sind dann halt schon mal so ein bisschen Wissen überlastet von dem ganzen Coaching. Das ist auch super, der ganze Input ist da, das Wissen ist da. So, und dann geht's an die Eigenverantwortung. Ne? Dann geht es dahin, jetzt geht es zur Umsetzung. Und wie soll ich das tun? Und ich gebe denen dann ganz, ganz oft nochmal die Hausaufgabe mit, dass ich sage, bring dein klares Ziel einmal auf Papier. Also, dass sie es in ihren eigenen Worten nochmal ausformulieren. Denn je präziser ich mir mein Ziel ausmalen kann und benennen kann, desto eher wird es mir gelingen, es zu erreichen.
Also das heißt, dein Tipp so, um überhaupt in die Umsetzung zu kommen, ist, sich das Ganze nochmal ja schriftlich vor Augen zu halten. Verstehe ich das richtig?
Absolut richtig. Manchmal kann es sogar auch ein Zielbild sein. Also zu mir kommen jetzt zum Beispiel oft Leute, die den Wunsch haben, Gewicht zu reduzieren. Und dann gebe ich denen schon mal den Tipp und sage, sag mal, hast du ein Bild vielleicht von vor einiger Zeit, wo du sagst, darauf habe ich mir sehr, sehr gut gefallen und auf dieses Gewicht möchte ich wieder zurückkommen. Und dann sage ich, dann häng dir doch einfach dieses Zielbild dahin, wo du es jeden Tag sehen wirst. Und das ist dann eine Hilfe, ne? die zeigt dir jeden Tag dein Ziel und hilft dir, dabei zu bleiben und die Disziplin zu halten.
Interessant, okay. Jetzt stellen wir uns vor, ich habe jetzt so mein Zielbild definiert. Das kann ja jetzt, du hast jetzt das Beispiel mit dem Gewicht genommen. Das kann ja auch, und das ist in meinen Coachings sehr häufig der Schwerpunkt, so die eigene Arbeitsdisziplin. Ne? Also diszipliniert, gerade jetzt auch im Homeoffice, seine Tages-To-Dos abzuarbeiten. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe hier so meine neue Routine gefunden oder meinen Weg gefunden und ich gehe so die ersten Tage hochmotiviert ans Werk. So, und dann haben wir ja ein gewisses Risiko, dass wir diese ganz neu erworbene Disziplin auch wieder verlieren. Was kann ich denn da tun, damit der innere Schweinehund am Ende des Tages nicht doch gewinnt oder am Ende der Woche vielleicht?
Es ist wirklich eines der schwersten Aufgaben, diesen sogenannten inneren Schweinehund zu zähmen. Und man darf sich auch nichts vormachen. Es ist definitiv so, die Gewohnheit ist der König über den Verstand. Das ist ein Satz, den ich sehr gerne auch in meinen Vorträgen benutze. Und von daher, man darf sich dann auch nicht direkt verurteilen, wenn man dann doch mal wieder in eine alte Gewohnheit zurückfällt. Erster Schritt ist schon mal, dass es mir selber auffällt. Ups, ich bin dabei zurückzufallen. Ja? dann sollte man ergründen, warum ist das jetzt passiert? Also war da noch ein anderer Auslöser einfach vorhanden, der dann mein altes Verhalten wieder hervorgerufen hat. Desto besser ich das analysieren kann, desto eher komme ich dann auch wieder auf meinen alten Weg, auf den ich mir fest vorgenommen habe, zurück. Und es ist auch so, dass man etwas wirklich ein paar hundert oder tausend Mal tun muss, bis es als neue gute Disziplin und Verhalten abgelegt ist im Körper. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen. Also nicht verurteilen, analysieren und dann schauen, was war nochmal mein Ziel? Und dann klappt es aber auch meistens wieder auf den Weg zurückzukommen.
Okay, du sagst jetzt, man muss das ganz oft tun, bis es dann zu einer neuen Routine wird. Im Mentalcoaching arbeite ich ja ganz gerne so mit dieser 21-Tage-Regelung. Also das heißt, es dauert ja wissenschaftlich erwiesen mindestens 21 Tage, bis ein neues Verhalten zu einer Routine wird. Das ist so diese 3-Wochen-Regelung. Ist es denn im Sport oder bei der Ernährung ähnlich? Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder sagst du, bei uns geht es schneller oder dauert es länger, bis es wirklich zur festen Gewohnheit wird?
Das ist ganz schön, dass du diese 21 Tage ansprichst. Ich muss jetzt sogar glatt ein bisschen schmunzeln, weil du mich erwischt. Ich wollte das nochmal recherchieren im Zusammenhang mit dieser berühmten 21-Tage-Stoffwechselkur. Also definitiv, ja, kennst du auch, ja? Das merke ich an deinem Lachen.
Interessant, ja, vom Hören, ich habe das noch nicht gemacht, also genau, ja.
Sehr etabliert und dann macht man 21 Tage ein ganz bestimmtes Ernährungsprogramm mit Leuten und das schaffen die auch wirklich immer gut durchzuhalten. Erstaunlicherweise ist es dann aber doch so, ich sage immer so schön, hier im Sauerland kommt das nächste Schützenfest. Und dann fallen die doch wieder zurück in ihre alten Ernährungsgewohnheiten.
Genau.
Ja? Also ich denke, das hat mal irgendjemand so gesagt und dann ist auch vielleicht ein Anfang gemacht. Also das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, um mal gut anzufangen und einen Grundstein zu legen. Aber definitiv dauert es meiner Meinung nach länger. Also ich sage den Leuten immer, die sollen sich mal ein halbes Jahr Zeit nehmen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wie lange haben sich denn so schlechte Gewohnheiten etabliert oder sagen wir mal eingeschlichen? Ja, und in 21 Tagen kann man einen Grundstein legen, aber es braucht doch bedeutend länger, bis sich eine gute Gewohnheit dann so mit einem vereint und auch wirklich zu einem gehört. Da sollte man sich auch wieder selber auch wirklich die Zeit geben. Und ich bin dann auch immer ganz strikt gegen so Radikalkuren, weil ich sage, ne, 3 Wochen kann man mal vielleicht eine, ich nenne mal von früher so eine Kohlsuppendiät oder FDH durchhalten. Ne? aber dann sollte man doch gucken, etwas Vernünftiges für sich zu finden, was auch wirklich ein Leben lang gut in den Alltag zu integrieren ist. Und das ist niemals, sollte das in meinen Augen was Radikales sein, sondern immer in Balance mit dem eigenen Lebensstil stehen. Ne? Und da sollte man sich auch immer einen guten Coach suchen, der einen dabei unter die Arme greifen kann. Also ich sage mal, für alles sucht man sich einen Fachmann, fürs Auto, für die Steuern und dann sollte man das auch, ne, wie bei dir im Mentalen für den Kopf sein und oder bei mir für den Körper. Das ist wirklich der beste Weg, den man da wählen kann.
Ja, also ich glaube, da hast du es tatsächlich in deinem Business ein bisschen schwerer, aus meiner Perspektive gesprochen, weil Ernährung, ne, da gibt es viel mehr verführerische Sachen im Alltag. Sport, das ist ja auch immer sowas, weiß ich aus eigener Erfahrung, man fällt schnell in alte Gewohnheiten zurück. Da ist die Rückfallquote, glaube ich, oder auch das Ernten der Früchte im Businessbereich, glaube ich, schneller gegeben und ein bisschen leichter umzusetzen. Weil da habe ich die Erfahrung, innerhalb der ersten 2 bis 3 Wochen sind die Leute am anfälligsten, doch wieder den alten Stiefel zu machen. Ne? Ja, okay. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich komme in diese neue Routine. Gibt es auch den Punkt zu viel Selbstdisziplin? Und wenn ja, woran würde ich das merken? Weil wir haben ja manchmal auch mit sehr perfektionistische Menschen zu tun und meiner Erfahrung nach neigen gerade die Perfektionisten in den Reihen immer dazu, das manchmal an der einen oder anderen Stelle auch zu übertreiben.
Stimme ich dir zu und Ja, es ist auch so, dass ich gerade in meiner Branche oder so in meiner Berufslaufbahn da auch schon den einen oder anderen erlebt habe, wo es völlig umgeschlagen ist. Und ich sag mal, wo sich die Selbstdisziplin, ja, die stand hinterher irgendwann so im Vordergrund. Da hat jemand angefangen, ich sag mal, der kauft sich so einen Bewegungstracker. Ja, und dann sind es am Anfang, ist es dann der Ehrgeiz, die 10.000 Schritte am Tag zu schaffen. Dann reichen die aber irgendwann nicht mehr aus. Dann kommt vielleicht also Lob und Anerkennung aus der Umgebung, und der Mensch strebt ja immer nach Lob und Anerkennung. Und ne, dann ist es irgendwann so, dass dieser Mensch merkt, dann sind es vielleicht mal nur 5.000 Schritte, weil er lange geschlafen hat, weil einfach Wochenende war oder er einfach mal einen ruhigen Tag hatte. Und ich sage, in dem Moment wird es gefährlich, wenn dann zum Beispiel dieser Tracker auf einmal die Oberhand gewinnt, diese Zahl, wenn sich das, die Selbstdisziplin sich verselbstständigt und über mein Leben bestimmt. Oder in der Ernährung. Jemand will ein paar, sagen wir mal 3 Kilo Problemzone mal angehen und abnehmen. Und dann siehst du aber irgendwann diesen Menschen und denkst, ui, jetzt war aber vielleicht doch ein bisschen viel, ne? Und dann kriegst du das mit, ja, ich komme ja nicht nur ins Studio, ich gehe auch noch jeden Morgen 10 Kilometer laufen. Und ja, also weißt du, was ich meine, ne? Wenn sich so wenn sich das verselbstständigt und nicht mehr unter Kontrolle ist von demjenigen. Es ist einfach zu viel. Wenn es mein Leben beherrscht, wenn es mir sogar vielleicht soziale Kontakte verwehrt, weil ich sage, ich möchte mich jetzt nur noch gesund ernähren, nur noch mit meinen Fitnessgerichten, die bereite ich mir zu, ne, im Extremfall. Und wenn mich jemand fragt, gehst du mit mir eine Pizza essen? Nee, dann sage ich lieber nein, weil, nee, das passt nicht. Weißt du, was ich meine? Und ich
Ach
sage,
je.
dann wird es gefährlich.
Ja, das hat ja dann auch schon, wenn ich das so höre, was du da erzählst, ne, so ein bisschen Suchtcharakter. Also ich meine jetzt gar nicht mal Sucht im Sinne von ich esse nichts mehr, so die Magersucht, die man so kennt, sondern auch diese Sportsucht oder diese Bewegungssucht, so, also so klingt das fast für mich.
Natürlich, das
Gibt es
gibt es,
sowas?
absolut. Und ich sage immer, natürlich ist es eine, sagen wir mal, eine gesündere Sucht als eine Zigaretten- oder Alkoholsucht. Aber es wird auch gefährlich, wenn es überhand nimmt und wenn es mir an meinen Körper dann irgendwann geht, wenn ich in so ein absolutes Tief trainiere, in ein Leistungstief, mein Immunsystem dadurch schädige, dann ist es wirklich so, dass es nicht mehr von Vorteil ist. Dann wird es eine Sportsucht, und da muss einen dann auch genauso jemand wieder rausholen wie aus einer Alkohol- oder Zigarettensucht.
Ja, also das erinnert mich so ein bisschen an einen Satz, den ich ganz gerne sage: Jede übertriebene Stärke wird zur Schwäche. Und das nutze ich ganz gerne immer bei den Mitarbeitern oder Führungskräften, die ursprünglich zu mir kommen, weil die sagen, ich muss was mit meinem Selbstmanagement machen, ich muss organisierter werden. Und da gibt es eine Geschichte, die ist noch gar nicht so lange her. Da ging es auch um eine Führungskraft, der im Homeoffice-Bereich plötzlich so ein bisschen seine Struktur verloren hat. Und wir haben dann im Coaching Dinge erarbeitet und er hat dann sich gemeldet, hat gemeint, Mensch, das erste Coaching war so super und er braucht jetzt erstmal kein Folgecoaching. War ich froh, dachte toll, alles prima. Und dann meldete der sich nach circa 3 Monaten wieder, also jetzt als der zweite Lockdown losging. Und erzählte mir, dass er jetzt ein anderes Problem hat. Er hat das Gefühl, dass er nur noch im Hamsterrad nur noch schneller läuft. Und dann haben wir das analysiert und er hat sich komplett überladen mit To-Do-Listen und Zeitachsen und Plänen und hat seinen kompletten Arbeitstag wirklich teilweise 10 Stunden ohne freie Minute durchgetaktet geplant. Ne? Und das ist so ähnlich wie bei dir der
Ja,
Fitness-Tracker. Das erinnerte mich
ja,
jetzt gerade so ein bisschen daran.
ja.
Jetzt sind wir beide ja auch Reiter. Wir sind auch im Reitsport unterwegs. Und hast du denn aus deiner Perspektive das Gefühl, so das, was der Fitness-Tracker ist, so diese Übertreibung der Selbstdisziplin, gibt es auch in unserem Reitsport? Ich habe da eine eigene Meinung dazu, aber ich würde jetzt ganz gerne erstmal deine Meinung dazu.
Da ist es, glaube ich, so, dass ich als
Kies.
Ja, dass ich als Freizeitreiterin und die wirklich das Pferd so nebenbei als Hobby sieht, da noch nie so Probleme mit hatte. Aber ich denke, dass jeder, der sagt, ich schaffe mir jetzt so ein Tier an Und ich habe jetzt die Verantwortung für ein Tier, der braucht auf jeden Fall eine gewisse Selbstdisziplin, weil das ist ja dann nicht so, dass man sich das nur so nach Happy Sonnenschein aussuchen kann, sich um das Tier zu kümmern oder auszureiten, sondern dass man da auch die Disziplin braucht bei jedem Wetter und auch in Gummistiefeln und im Matsch und auch mal die Mistgabel zur Hand nehmen und immer da zu sein. Wenn man eine gewisse Disziplin hat oder nicht im Erwachsenenalter, ich glaube, dass das auch schon im Kindesalter angelegt wird. Dass Disziplin auch ganz, ganz viel schon mit Ritualen zu tun hat, die im Kindesalter gelebt werden oder eben nicht. Oder ob da einfach nur ja, laissez-faire in den Tag hineingelebt wird. Und zum Beispiel, ich erinnere mich daran, wenn ich das kurz erzählen darf, zum Thema Ernährung kann ich da jetzt wieder was sagen. Klar, also wir wussten genau, meine Schwester und ich als Kind, es gibt die sogenannte Süßigkeiten-Schublade oder den Schrank. Ich weiß nicht, ob du sowas auch kennst. Ne? So, und da durfte
ja,
man
das
sich einmal
bei uns
am
auch.
Tag als eine Sache draus aussuchen, wenn die Hausaufgaben fertig waren. Und das war auch gar keine Frage sonst, dass wir da sonst dran wollten. Also das war so wie ritualisiert und wir hatten dann auch dementsprechende Disziplin, ganz selbstverständlich. Und ich denke, wenn sowas vielleicht jetzt ein Kind sehr maßlos erlebt, hat das auch Probleme, hinterher sich dann da zu regeln und im Griff zu haben, wenn einfach immer alles irgendwie verfügbar ist. Weißt du, was ich meine? Ne? Oder die Disziplin,
ja, genau.
Immer mal
Verstehe.
Nach draußen zu gehen, sich zu bewegen und nicht einfach nur vor der Spielkonsole zu sitzen, hat auch Auswirkungen auf mein erwachsenes Verhalten. Vom Reiten gekommen. Mich würde jetzt aber
also das Wort Rituale
das
gefällt mir.
Ist.
Ja, okay. Also ich wollte jetzt nur noch sagen, das Wort Rituale gefällt mir da sehr, weil ich glaube tatsächlich, dass Selbstdisziplin, egal in welchem Bereich, sehr, sehr, sehr viel mit Ritualen zu tun hat, also mit Gewohnheiten, mit fest etablierten Gewohnheiten. Ja, das Reiten sehe ich genauso wie du. Also ich glaube auch, dass wir Pferdemenschen grundsätzlich schon mal sehr viel Disziplin aufbringen, zumindest dann, wenn wir zum Teil oder zum Großteil auch selber für die Bewegung und Gesunderhaltung verantwortlich sind. Da müssen wir Selbstdisziplin mitbringen. Ich glaube aber schon auch, und das habe ich ja selber in meiner aktiven Turnierzeit erlebt, dass man das Thema Selbstdisziplin hier auch übertreiben kann. Also, dass man genauso in diesen Strudel reinkommen kann, wie du gerade mit diesem Fitness-Tracker oder Schrittzähler gesagt hast, so immer, je mehr ich mache, umso besser und irgendwann gar nicht mehr so diesen Punkt erkennt, wo man merkt, dass jede Schippe, die ich noch drauflege, mehr schadet als gut tut. Das ist so meine Betrachtung, gerade wenn wir in den Turniersport gehen. Der Freizeitreiter, denke ich mal, hat dieses Thema nicht, aber der Turnierreiter glaube ich schon. Okay.
Der muss dann sogar nicht
so, jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Ja, wir haben ein bisschen Zeitverzögerung mit der Übertragung, aber wir kriegen das hin.
Ich wollte noch sagen, es ist dann so, dass ich ja nicht nur für mich selber das Maß im Auge halten muss, sondern ich habe dann sogar noch die Verantwortung fürs Pferd, ne? Dass ich das nicht aus dem Auge verliere. Genau.
Genau, ganz so. Genau. Genau, und da gibt es ja auch unterschiedliche Philosophien, ne? Dass man sagt, ja, das Pferd darf nur einen Tag Pause in der Woche haben oder sowas. Und das ist ja totaler Unsinn, weil Pferden tut das genauso gut, mal Pause zu haben wie dem menschlichen Körper. Fällt mir gerade ein, Kirsten, sag mal, wofür stehst du denn, wenn es ums Training geht, ums körperliche Fitnesstraining? Wofür stehst du in Bezug auf, wie oft in der Woche sollte ich wirklich Sport betreiben? Sagst du 3 Tage am Stück, dann 1 Tag Pause oder sagst du immer 1 Tag Training, 1 Tag Pause? Ich habe jetzt da schon ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte gehört.
Gar nicht so schlecht, dass du schon so unterschiedliche Ansatzpunkte gehört hast, weil genau so ist es. Ich muss immer das Individuum vor mir sehen. Ich muss mir erzählen lassen, was machst du denn für einen Sport? Also es wäre sicherlich völliger Nonsens, jeden Tag dieselben 10 Kilometer in derselben Geschwindigkeit zu laufen, weil dann ist es auch irgendwo so, dann weiß der Körper genau, ach ja, das muss ich jetzt leisten und dann gibt es auch keinen Fortschritt mehr. Ne? Und dann kann der Körper das sicherlich jeden Tag tun. Mhm. Weil sind wir mal ganz ehrlich, sonst wäre ja so ein Briefträger, der ja jeden Tag auch etliche Kilometer, sagen wir mal, läuft, wäre das ja der besttrainierteste Marathonläufer. Aber der Körper, ne, der Körper gewohnt sich an jeden Reiz. Oder so ein Maurer, der jeden Tag jede Menge Gewichte bewegt, das wäre ja dann Top-Bodybuilder. Das ist aber nicht so, ne? Sondern ich muss die Trainingsbelastung wirklich immer individuell von Tag zu Tag oder von Trainingsperiode zu Trainingsperiode anpassen. Und dann muss ich auch schauen, möchte ich zum Beispiel jeden Tag Krafttraining machen? So, dann kann ich ja sagen, okay, wenn du das gerne möchtest, dann splitten wir aber deinen Plan. Dann machst du einen Tag Beine, einen Tag Arme, einen Tag Rumpf. Und an einem anderen Tag machen wir dann halt Beweglichkeitsstretching und Dehnung. Also wenn man es geschickt aufteilt, ja, kann man jeden Tag Sport machen, aber nicht jeden Tag dasselbe. Und die Regeneration, wie wichtig die ist, das ist ja ein Forschungsspektrum, das wird immer wichtiger, so seit, sagen wir mal, 15 Jahren. Da gibt es auch die Schlafforschung, wo ja erst ganz genau mal untersucht werden konnte, wie regeneriert denn der Körper im Schlaf und was schafft er denn zum Beispiel in einer Nacht? Also wie viel Schlaf brauche ich auch wirklich zwischen den unterschiedlichen Trainingseinheiten? Und dann kommt natürlich noch dazu, wie ernähre ich mich parallel dazu? Ne? Sagen wir mal, wenn ich einen Tag trainiere, das Training war vielleicht gar nicht so hart, aber dann gehe ich abends auch noch feiern und in der Nacht schlafe ich schlecht, ja, dann ist es bestimmt nicht gut, am darauffolgenden Tag wieder zu trainieren, sondern dann hat mein Körper erstmal ganz andere Aufgaben, nämlich auch tagsüber noch zu regenerieren.
Also das heißt, als Fazit könnte ich jetzt sagen, hier wirklich auch ganz stark auf meinen eigenen Körper und auch auf das eigene, ja, Körper- oder Bauchgefühl.
Unbedingt,
hören.
Ne? Manchmal sagt man ja so pauschal, auch bloß nie in Muskelkater reintrainieren. Dann sage ich immer, ja, Moment mal, ne? Aber ein bisschen sanfte Bewegung, dann wird ja auch wieder besser durchblutet. Durch die Durchblutung kommen wieder Nährstoffe in die Muskulatur. Also die Frage ist dann immer, ja, bloß kein hartes Training rein, aber gegen Bewegung an sich spricht ja nichts. Und ganz ehrlich, wir Menschen sind ja ursprünglich darauf ausgelegt, unser Bauplan, dass wir uns jeden Tag bewegen sollen.
Was natürlich auch immer unserer mentalen, psychisch-mentalen Leistungsfähigkeit zugutekommt. Ne? Da gibt es ja auch unmittelbare Zusammenhänge, dass Menschen, die sich in der Natur bewegen oder generell sportlich aktiv bewegen, dass die auch besser im Kopf werden, also leistungsfähiger im Kopf. Und ich glaube auch, dass Menschen, die eine Sportart mit viel Selbstdisziplin betreiben, dass die diese Strategien, wie sie da die Disziplin aufrechthalten, ins Berufsleben mit übertragen
können.
Also
da gibt es auch definitiv Studien, die das bestätigen. Ich hatte just gestern ein ganz, ganz interessantes Interview mit Dr. Ingo Frohböse. Wen das interessiert, das kommt morgen Abend auf meinem Kanal, wo er auch genau auf so Sachen eingeht, wie wichtig das ist. Schon in jungen Jahren, in mittleren Jahren, immer. Und was uns das wirklich auch für den Körper, für den Stoffwechsel, fürs Gehirn liefert.
Sehr gut. Ja, werde ich auf jeden Fall reinhören. Klingt spannend. So, Kirsten, jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage an dich. Gab es für dich denn auch schon mal eine Sache, bei der es dir sehr schwer gefallen ist, selbstdiszipliniert zu bleiben? Und wie war das und was hat dich schlussendlich doch motiviert, dran zu bleiben an dem Thema?
Und zwar habe ich im Jahr, so ab 2011, habe ich mal eine Studie bei ThyssenKrupp, ein betriebliches Gesundheitsmanagement, mich an einer Studie beteiligt zum Thema Ernährung. Also bei Ernährungsvorträge halte ich ja schon lange. Und dann hat mich damals der Betriebsarzt gefragt, ob ich nicht das, was ich da so erzähle, mal aufschreiben kann. Und in dem Zusammenhang ist dann der Gedanke gekommen, ja, das mache ich gerne und dann kann ich ja ein Buch schreiben. Und das war am Anfang ganz toll. Ich war so im Schreibfluss und es ist nur so aus mir rausgesprudelt und das hat Spaß gemacht. So, was ich aber vergessen hatte, oder dann kam die Ernüchterung, ich brauchte jemanden, der mir den Text gescheit setzt. Ich wollte unbedingt Bilder in meinem Buch haben, weil ich gesagt habe, so ein Buch ohne Bilder ist doch langweilig, das muss aufgelockert sein. Ich musste mir eine Druckerei suchen, ja. Und dann kam das, dann hatte ich ja so meine ersten Lektoren, die dann mal so lesen. Und dann kamen die doch um die Ecke mit Verbesserungsvorschlägen. Und da hatte ich wirklich so gar keinen Bock drauf. Und da gab es dann wirklich die Phase, wo ich gedacht habe, so, oh nee, ah, vielleicht muss mein Buch ja doch nicht sein. Da hat es mir wirklich an Disziplin, ja, dann gemangelt, sich wirklich hinzusetzen und auch schwierig, das nochmal zu überarbeiten. Aber ich hatte dann das Glück, einen sehr, sehr guten Freund zu haben. Und zwar ist das der Bernd Osterhammel. Vielleicht kennst du ihn. Der gibt auch Seminare. Das ist so Pferdeflüstern für Manager. Und zu dieser Zeit habe ich den mal getroffen. Hat er gesagt, Kissen, was macht dein Buch? Dann habe ich ihm gerade von der Problematik erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, aber liegt es dir denn noch am Herzen? Ist es denn nicht dein Herzenswunsch, dieses Buch in den Händen zu halten? Da habe ich gesagt, doch. Und dann sagt er, ja, dann stell dir das doch bitte heute Abend mal ganz intensiv vor. Wie wird es sein, wenn du das, dein erstes Buch, was aus dem Drucker kommt, dann von der Druckerei, weil wenn du das erhältst und deine Buchvorstellung, mal dir die doch mal aus. Weißt du, und dann habe ich mir diesen Tag der Buchvorstellung ausgedacht und dann hat es wieder gefluckt. Und das hat mich dann zurückgebracht.
Sehr guter Tipp, ne? Also wieder das Thema Ziel einfach visualisieren, Ziel vor Augen halten, egal in welchem Bereich, was einen da wieder neuen Antrieb geben kann.
Satz,
ja,
ja,
sehr
gerne.
Schön. Vielen Dank,
Vielleicht,
Kirsten.
Vielleicht kann ich noch den Satz sagen, den er mir damals mit auf den Weg gegeben hat. Wo Aufmerksamkeit hinfließt, das wächst.
Ja, ich ergänze das gerne. Meine Version davon ist, die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Sehr schön. Ja, gut. Ich glaube, du konntest heute wirklich sehr viele hilfreiche Tipps und Impulse geben, was jeder Einzelne tun kann, um seine Selbstdisziplin zu optimieren. Ich für meinen Teil fand es sehr interessant, dich als Gast hier zu haben und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Ja, und an dieser Stelle möchte ich euch noch gerne Kirstens Podcast Runway Life ans Herz legen. Hier dreht sich alles um euren gesundheitlichen Lifestyle. Wir sagen an der Stelle Tschüss und vielen Dank, dass wir heute die Stimme in eurem Ohr sein durften und viele gute Erkenntnisse beim Entdecken eurer eigenen neuen Selbstdisziplin.